Vis-à-vis.
Hallo Linda Malifam, schön, dass Sie im Studio sind.
Danke für die Einladung.
Wir springen 34 Jahre zurück. Wir gehen nach Cottbus-Sachsendorf. Nur wenige Tage nach dem rassistischen Pogrom in Rostock-Lichtenhagen wird dort Ende August 1992 eine Geflüchtetenunterkunft angegriffen. Wie können wir uns denn die Situation damals vorstellen?
Am Wochenende vom 29. bis 31. August 1992 haben sich 150 bis 200 gewaltbereite Rechte vor der Asylunterkunft gesammelt. Und das Ziel dieser rechten Jugendlichen war es, diese Asylunterkunft anzugreifen, beziehungsweise die Menschen in der Asylunterkunft. Glücklicherweise konnten die Polizeieinsatzkräfte die Jugendlichen davon abhalten. Quasi alles, was danach passiert ist, war nicht auf dem Grundstück der Geflüchtetenunterkunft, sondern auf den Straßen Sachsendorfs.
Wie ging es dann auf diesen Straßen weiter?
Dieser rechte Mob hatte bereits Molotow-Cocktails vorbereitet und haben, statt sie auf die Geflüchtetenunterkunft wie geplant wahrscheinlich zu werfen, diese auf die Polizeieinsatzkräfte geworfen und auch auf die Feuerwehreinsatzkräfte, die dort vor Ort waren. Diese sogenannten Straßenschlachten haben sich bis in die Nacht hineingezogen und laut der Lausitzer Rundschau wurde dieser rechte Mob auch von außen quasi koordiniert. Also es hieß, dass sie aus der Ferne per Funk geleitet wurden durch die Straßen Sachsendorfs, um einer möglichen Einkesselung durch die Polizei zu entgehen.
Das heißt, es war wirklich ein organisierter Angriff.
Genau, so würde ich das auch beschreiben. Was auch noch dafür spricht, ist, dass darüber berichtet wurde, dass ein PKW die AngreiferInnen ständig mit Molotow-Cocktail-Nachschub versorgt hat, um quasi die Straßenschlacht in Gang zu halten. Genau, es gab auch einige Festnahmen in diesem Wochenende, aber sehr wenige Haftbefehle.
Sie haben ja in Leipzig unter anderem Geschichte auf Lehramt studiert und Ihre Abschlussarbeit über diesen Angriff geschrieben. Was konnten Sie durch diese Forschung rausfinden?
Vor allem hat mich ja interessiert in meiner Forschung, wie die Leute zeitgenössisch erklärt haben, wie es dazu gekommen ist und auch wie sie dann später damit umgegangen sind. Und was ich herausgefunden habe, ist vor allem, dass es entscheidende Deutungsmuster gab, die quasi weit verbreitet waren. Das eine war, dass die TäterInnen, die Gewaltbereiten, vor allem als Jugendliche gekennzeichnet wurden. Und dadurch wurde ihnen quasi eine Verantwortung abgesprochen und auch, dass sie ja Entscheidungen gar nicht richtig treffen konnten, weil sie ja noch nicht mündige Erwachsene sind. Wir haben quasi diese fehlgeleiteten Jugendlichen als Deutungsmuster, als Erklärungsmuster. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Betroffenen. In der Berichterstattung kamen die Betroffenen kaum vor. Es gab nur vereinzelte Berichte, in denen mit den Asylsuchenden gesprochen wurde, mehr über sie als mit ihnen. Gleichzeitig wurden ihnen auch eine gewisse Schuld zugewiesen von KommunalpolitikerInnen. Der ehemalige Bürgermeister Waldemar Kleinschmidt hatte in einer Rede gesagt, die Asylsuchenden sollen sich bitte auf den Straßen Cottbus nicht provozieren lassen. Und auch nicht unbewusst selbst Leute provozieren, was natürlich auch eine Schuldumkehr darstellt.
Also einerseits eben ja eine Verantwortungszuweisung an die Opfer und auf der anderen Seite wurden die Motive der Täter verharmlost. Was ist denn über die Menschen bekannt, die eben damals in der Unterkunft gelebt haben? Weil das waren ja wirklich an die 1000 Menschen.
Es gibt leider nicht so viele Quellen zu den Asylsuchenden. Es gab Quellen vom Sozialamt, die aber noch bis 2027 über die Asylunterkunft in Verschluss sind. Ich hatte keinen Zugriff zu ihnen. Und ja, leider in anderen Publikationen gibt es auch keine Namen oder ZeitzeugInnen, die gefunden wurden, die bei diesem Angriff als Betroffene galten.
Sie hören das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio. Heute sprechen wir mit Linda Malifam über die rassistischen Ausschreitungen 1992 in Cottbus-Sachsendorf. Sie selbst sind ja 1998 in Cottbus-Sachsendorf geboren und dort aufgewachsen. Wie haben Sie denn zum ersten Mal von den Angriffen im August 1992 erfahren?
Ich habe über die Angriffe erst im Studium erfahren, also nachdem ich dann schon in Leipzig angefangen habe zu studieren und auch relativ spät erst. Das hat mich auch sehr erschrocken, dass genau in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin und auch zur Schule gegangen bin, das quasi nie thematisiert wurde.
Und was war dann Ihre Motivation, sich eben in der Abschlussarbeit mit diesen Angriffen 1992 auseinanderzusetzen?
Es war auf jeden Fall ein Prozess, auf das Thema zu kommen. Mich hat vor allem auch die DDR interessiert und wie quasi dort ausländische Werktätige, die sogenannten Vertragsarbeitenden, wahrgenommen wurden.
Und Ihre Eltern kamen ja als vietnamesische Vertragsarbeitende in die DDR, sind geblieben. Was haben denn Ihre Eltern über diesen Angriff erzählt? Waren Sie da mit denen im Austausch?
Ich habe sie befragt, was sie davon mitbekommen haben und speziell dieses Wochenende hatten sie nicht im Blick. Meine Eltern meinten aber, dass es ja Anfang der 90er Jahre schon viel zu rechter Gewalt kam und sie auch damit viel konfrontiert wurden.
War das dann im Rahmen der Abschlussarbeit das erste Mal, dass Sie über die Erfahrung Ihrer Eltern in der DDR und auch nach der Wende gesprochen haben?
Ich würde nicht sagen, das war das erste Mal, aber es war das erste Mal, dass ich auch sehr deutlich und sehr viel nachgefragt habe. Es wurde immer mal wieder nebenbei erwähnt oder kurzen Anekdote erzählt, dass mein Vater sich ein neues Auto gekauft hat und am Tag danach wurden gleich die Reifen aufgeschlitzt und ich das natürlich gesehen habe als Akt von Rassismus und Akt von Diskriminierung. Aber es gar nicht so richtig einordnen konnte, dadurch, dass ich mich auch einfach mit dem historischen Kontext nicht so viel auseinandergesetzt habe früher. Und jetzt fügt sich irgendwie ein kleines Puzzle und deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen weiter dazu forschen.
Ja, da kommen wir nachher auf jeden Fall auch noch drauf. Wie haben Sie denn selbst das Aufwachsen in Cottbus erlebt?
Also es ist relativ schwer für mich, da so ein konkretes Bild zu zeichnen. Ich hatte, glaube ich, eine schöne Kindheit in Cottbus. Ich meine, die Umgebung, die Landschaft, die Natur ist ja atemberaubend schön. Und gleichzeitig, wenn ich so darüber nachdenke, wie viel, was auch für Schattenseiten waren, dass ich an einigen Spielplätzen zu einer bestimmten Uhrzeit nicht sein konnte, weil dann rechte Skinheads kamen und sich dann quasi diesen Spielplatz einverleibt haben und ich dann auch immer schnell nach Hause gerannt bin und sowas. Also ohne, dass ich es, glaube ich, wusste, konnte ich auch ziemlich schnell erkennen, okay, sind diese Menschen mir jetzt gut oder schlecht gesinnt anhand ihrer Kleidung und ihres Auftretens. Und ich glaube, das ist schon auch krass, wenn man das so sagen kann. Also, dass ich auch schon als kleines Kind mir, naja, dessen nicht bewusst war, aber es auch unbewusst verinnerlicht habe, wo jetzt eine Gefahrenzone ist. Ja.
War das dann für Sie auch nochmal ein größeres Verstehen von dem, was Sie in der Kindheit erlebt haben, indem Sie sich eben mit diesen Ausschreitungen 92 und aber auch den dahinterliegenden Strukturen so beschäftigt haben? Also haben Sie da rückwirkend einfach Dinge nochmal anders einordnen können?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, dieser wissenschaftliche Zugang hat mir auch sehr geholfen, überhaupt verschiedene Situationen einzuordnen, die ich davor, wo ich wusste, oh, ich habe mich da irgendwie unwohl gefühlt und ich habe, glaube ich, auch viel meine Augen davor verschlossen, dass ich diese ganzen Deutschlandfahren, Reichsfahren, die ich in irgendwelchen Dorfjugendclubs gesehen habe, die wollte ich gar nicht sehen, weil ich wollte auch einfach nur irgendwie teilhaben.
Sie leben ja inzwischen in Leipzig, auch Ihre Eltern leben nicht mehr in Cottbus. Wie schauen Sie denn heute auf das gesellschaftliche Klima in der Stadt?
So gern ich auch was anderes sagen möchte, weil irgendwie fühle ich mich ja trotzdem verbunden mit dieser Stadt und irgendwie mag ich sie ja auch, muss ich sagen, dass ich mich leider gar nicht mehr so, also dass ich mich gar nicht so wohl fühle. Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, dass rechte Symbole einfach sehr präsent in der Stadt sind und auch getragen werden. Und wie soll man sich da wohlfühlen, wenn man weiß, wofür sie stehen?
Und was ist denn Ihr Eindruck, wie wird heute in Cottbus mit den rassistischen Ausschreitungen 1992 umgegangen? Also wie wird daran erinnert?
Wichtig ist hier auf jeden Fall die zivilgesellschaftlichen Initiativen herauszuheben. Es gibt immer wieder Initiativen wie Cottbus Nazifrei, die zum Beispiel 20 Jahre nach diesen Ausschreitungen die erste Kundgebung gehalten haben. Und 30 Jahre nach den Ausschreitungen wurde auch eine große Kundgebung, das war jetzt 2022, organisiert von der Initiative Cottbus 92.
Also das heißt, es gibt verschiedene Initiativen, die regelmäßig zu Jahrestagen aufmerksam machen. Gibt es aber irgendeine Art von dauerhafter Aufarbeitung sozusagen?
Nein, leider nicht. Das war auch eine Forderung der Initiative Cottbus 92, eine Art Denkmal aufzustellen, dort, wo die Geflüchtetenunterkunft stand. Die steht nicht mehr, aber dass irgendwas quasi daran erinnern soll. Die Stadt Cottbus hat dazu sich geäußert, dass sie sich intensiv mit den Angriffen auseinandersetzen werden und dass sie sich etwas überlegen werden. Meines Wissens nach ist da nichts passiert.
Also auch wenn sie jetzt nicht mehr in der Stadt leben, scheint Cottbus sie auf jeden Fall nicht loszulassen. Jetzt geht es eben nach ihrem Studium mit einer wissenschaftlichen Promotion weiter. Inwiefern schließt denn diese Promotion vielleicht auch an die Forschung zu den Ausschreitungen und auch an ihre persönliche Geschichte an?
Also Cottbus lässt mich irgendwie nicht los. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch viel zu erforschen. Es wurde auch wenig erforscht. Cottbus irgendwie auch in der DDR als Energie- und Kohlebezirk, als Bezirk, wo auch viele Vertragsarbeiten hingekommen sind. Und irgendwie wurde noch nie so richtig das untersucht, wie quasi diese Vertragsarbeiten sich in Cottbus eingefunden haben. Auch mit dem Blick auf rechte Kontinuitäten, wie sich das auch in der DDR schon gezeigt hat. Und irgendwie ist es auch schon so ein bisschen daran anschließend an meine Staatsexamensarbeit. Nur schaue ich jetzt andere AkteurInnen an und möchte auf jeden Fall den Blick mehr auf die MigrantInnen richten als auf die rechten Jugendlichen. Die Menschen, mit denen ich sprechen möchte, sind vor allem auch zum Beispiel Vertragsarbeitende, mit denen ich ja auch irgendwie zusammen aufgewachsen bin, als die Freunde meiner Eltern. Aber ich möchte nicht nur quasi vietnamesische Vertragsarbeitende und deren Erfahrungen untersuchen, sondern auch alle MigrantInnen, die durch Arbeit nach Cottbus gekommen sind und wie sie quasi ihr Leben in der DDR und darüber hinaus bis in die 2000er wahrgenommen haben.
Dann auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.